Hey, ich bin Janine Narok. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig. Ich möchte euch zuallererst mal gratulieren. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr wahrscheinlich eure Prüfung gemeistert gerade. Und wir alle wissen, was für ein Berg von Arbeit dahinter euch liegt. Und damit ihr jetzt mal mit den richtigen Formalitäten in die neue Berufsrolle starten könnt, machen wir diesen Podcast für euch. Und ich habe Marc als allerersten Interviewpartner. Ich freue mich sehr, Marc.
Und, ja, ich freue mich auch.
Das kennen die dich ja noch nicht alle, so wie ich es tue. Deswegen wäre es total schön, wenn du dich mal vorstellst und erzählst, in welchen Rollen man dich so findet und vielleicht auch sonst noch, was du gerne von dir erzählen oder preisgeben möchtest.
Alles klar. Ja, Marc Stephan ist mein Name. Ich bin psychologischer Psychotherapeut und ich glaube, eine meiner Hauptrollen ist, dass ich im Berliner DGVT-Ausbildungszentrum für Erwachsene einer von zwei Institutsleitern bin. Seit 2019 da diese Rolle ausfülle und ansonsten als psychologischer Psychotherapeut auch einen halben Versorgungsauftrag habe, also selber auch ambulante Psychotherapie mit PatientInnen mache. Und dann, was gibt's noch zu sagen? Ich bin natürlich auch als Supervisor bei uns im Ausbildungszentrum tätig, für Einzel- und auch für Gruppenpsychotherapie. Genau. Und darüber hinaus bin ich jetzt auch schon seit 3 Jahren mittlerweile Delegierter in der Berliner Psychotherapeutenkammer und für unsere Berliner DGVT-Liste in der Kammer auch einer von zwei DGVT-Bundesdelegierten, die zum Deutschen Psychotherapeutentag 2-mal im Jahr von der Bundespsychotherapeutenkammer fahren. Ich glaube, das sind so meine wesentlichen beruflichen Rollen, die ich ausfülle.
Cool. Dankeschön. Ja, also vielleicht könntest du uns dann als erstes mal verraten, wie man so wie Hermine sozusagen an mehreren Orten gleichzeitig sein kann und seine Zeit so toll nutzen. Nein, Spaß. Aber ich glaube, man hört schon raus, mit diesen ganzen beruflichen Rollen, die du gerade aufgezählt hast, bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner für genau diese Themen, die ich heute hier dabei habe. Und zwar soll es ja heute darum gehen, eben, was steht direkt nach der Approbationsprüfung an? Und ich habe mich als erstes gefragt, warum ist denn überhaupt so wichtig, direkt nach der Prüfung diese ganzen Formalitäten abzuklappern? Und warum kann man nicht einfach erstmal nur chillen und feiern, dass man das endlich hinter sich hat?
Also ich finde schon, dass man sich 1-2 Wochen Zeit nehmen sollte zum Chillen, Feiern und vielleicht auch nochmal in den Urlaub zu fahren. Aber dann sollte man loslegen, ne? Weil es geht ja am Ende um die berufliche Handlungsfähigkeit. Man braucht seine Approbationsurkunde, die man extra beantragen muss danach. Ohne die geht nicht. Das ist dann sozusagen die Eintrittskarte in alles, was danach kommt. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man sich damit nicht so viel Zeit lassen sollte. Und ich glaube, die werden wir in diesem Podcast auch alle ein bisschen mal kurz ansprechen, was das damit alles auf sich hat.
Ja, kleiner Disclaimer, ich habe das natürlich nicht sofort gemacht, ja. Also und deswegen wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich diesen Podcast jetzt nicht machen würde, damit die anderen diese Fehler nicht machen. Am Ende ist es nämlich so, wenn man sich das in Anführungszeichen, viele wollen sich ja das Geld sparen, direkt Kammermitglied zu werden und sagen, oh, ich bin gerade fertig mit der Ausbildung und noch total broke. Und deswegen möchte ich jetzt nicht auch noch die 500 Euro oder was das ist, Kammermitgliedschaftsgebühr zahlen. Und ich beantrage meine Approbationsurkunde deshalb einfach später. Aber das Problem ist dabei eben, dass man dann, ja, zum Beispiel, wenn man sich auf dem Kassensitz bewirbt, kann es dieses halbe Jahr sein oder das Jahr oder was man da wartet, das halt den Unterschied macht, ne? Aber dazu, genau. Wirst du ja vielleicht auch gleich nochmal was sagen. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, um so ein bisschen die Hürde auch zu senken, wie man diese Approbationsurkunde denn so beantragt. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, verschieden, aber für Berlin kennst du dich sicher gut aus.
Oh, genau, das, genau.
Ganz kurz, ich kriege jetzt hier meinen Kaffee. Ich hatte ein ganz schlimmes Koffein-Shortcoming. Vielen Dank. Schlückchen Kaffee für alle.
Genau. Richtig, genau. Also die Approbationsurkunde sollte man tatsächlich als allererstes und zeitnah beantragen. In Berlin ist es im Prinzip so, dass das Landesprüfungsamt im Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO, sitzt und in anderen Bundesländern sind es auch die Landesprüfungsämter, die dafür zuständig sind. Die schicken einem nach der schriftlichen Prüfung, wenn dann das Ganze ausgewertet ist, das Prüfungsergebnis. Vom Ausbildungsinstitut erhält man nach erfolgreichem Abschluss der mündlichen Prüfung und Bestehen der schriftlichen auch automatisch eine Urkunde über das Bestehen der Prüfung und den sogenannten Fachkundenachweis. Der nächste Schritt ist dann eben die Beantragung, Antrag auf Erteilung der Approbation als psychologische Psychotherapeutin oder als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Und in Berlin macht man das online erstmal auf dem Serviceportal. Dort werden da kann man sich sozusagen online alle erforderlichen Unterlagen und kann man alles nachlesen, die das LAGESO für das Ausstellen der Approbationsurkunde fordert.
Ja, stimmt. Das fand ich auch irgendwie, fand ich das erstaunlich einfach mit diesem, das war so ein relativ kurzer, irgendwie, ja, dreiseitiger Antrag oder so. Und da stand echt nochmal schön dabei, was man braucht.
Genau, genau. Also richtig. Vielleicht nochmal, um das ganz korrekt zu sagen, es gibt diesen dreiseitigen Antrag in Berlin, den lädt man sich dort herunter. Zusätzlich braucht man einen tabellarischen Lebenslauf, dann eine beglaubigte Fotokopie vom Personalausweis oder Reisepass. Es braucht ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als einen Monat sein kann. Das beantragt man direkt beim Bundesamt für Justiz und lässt es dort auch als behördliches Führungszeugnis direkt ans LAGESO senden. Auch das kann man mittlerweile online abwickeln, wenn man den elektronischen Personalausweis bzw. diese Funktion hat. Man muss eine Erklärung darüber unterschreiben, dass kein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches bzw. berufsrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig ist. Auch das Formular gibt es online. Und nicht zuletzt braucht man eine ärztliche Bescheinigung, die auch nicht älter als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, dass die AntragstellerIn nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs der Psychotherapeutin ungeeignet ist.
Das ist ein ganz lustiger Termin, an den erinnere ich mich auch noch. Da saß ein Arzt vor mir, der hatte mich noch nie in meinem Leben gesehen und dann hat er mich gefragt, was er da eintragen soll und dann war der Termin eine Minute später beendet. Also für alle, die jetzt vielleicht Angst haben, was passiert da? Da passiert eigentlich gar nichts, oder? Oder hast du das schon mal anders gehört oder erlebt?
Nee, ich eigentlich auch nicht. Also bei mir war das ähnlich. War auch irgendwie, weil mein Hausarzt, der war gerade im Urlaub und es war seine Vertretung dort und die hat genau mir kurz 2-3 Fragen gestellt, den Wisch ausgefüllt und dann war es was. Genau.
Also da müssen Wollen Sie Ihre Patienten ermorden oder was wird da so gefragt?
Genau, genau. Sind Sie schwer alkoholabhängig?
Sind Sie schwer alkoholabhängig?
Solche Sachen, genau. Also ne, also da geht es wirklich auch um wirklich körperliche oder schwere Beeinträchtigungen, die das irgendwie verunmöglichen. Und das ist in den meisten Fällen ja nicht der Fall.
Ja, zum Glück. Genau, und dann vielleicht noch ein kleiner Spartipp von meiner Seite. Du hast ja von so beglaubigten Fotokopien gesprochen. Und manchmal kommen das so viele Ausgaben auf einen zu, direkt nach der Approbation. Ich habe damals von jemandem erfahren, der seine Beglaubigungen bei der Krankenkasse hat machen lassen und ich dachte, ich teste es dann einfach auch mal und das geht tatsächlich. Also für die LAGESO-Beglaubigungen lässt sich die Krankenkasse da auch ganz gern mal drauf ein und das kostet dann gar nichts. Aber die Gebühr insgesamt für die Approbationsurkunde, ich glaube, die lag bei mir noch so bei 140 € ungefähr.
Genau, ich glaube, das ist in Berlin auch noch der Fall. Das kann aber von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich sein.
Genau, wir packen euch das auf jeden Fall in die Shownotes, wie es in Berlin läuft. Und dann könnt ihr eben auch nachsehen, wie läuft es in eurem Bundesland. Es wird sehr ähnlich sein. Ja, jetzt haben wir sozusagen, jetzt habe ich meine Approbationsurkunde und dann beginnt ja auch mein Approbationsalter. Vielleicht könntest du dazu noch mal ganz kurz sagen, warum das wichtig ist oder so, oder was das Approbationsalter eigentlich genau ist?
Ja, genau. Also wenn man in die Niederlassung gehen möchte und einen Kassensitz erwerben, dann also ist es ja so, dass diese Kassensitze in der Regel ausgeschrieben werden bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Und dann kommt es irgendwann, wenn man sich auf so einen Sitz bewirbt, zu einer kleinen Verhandlung, wo dann alle BewerberInnen vorstellig werden in den meisten Fällen. Und dann kommt es auf die Kriterien an, die darüber entscheiden, wer kriegt denn jetzt diesen Sitz. Und da ist ein Kriterium das Approbationsalter. Und wenn jetzt jemand 2 Jahre approbiert ist und jemand anderes ist damit in der Runde, der schon 4 Jahre approbiert ist, dann bekommt der im Zweifelsfall den Vorzug. Und das ist genau das Thema. Also wenn man eben wartet mit einer Approbationsurkunde, mit der Beantragung, dann fängt diese Frist auch erst später an. Genau. Ich glaube,
stimmt,
ab 5.
Also.
Genau,
ich
also ab 5.
Wie witzig.
Okay. Ja, ich wollte noch kurz erwähnen, dass dieses Approbationsalter bei 5 Jahren aufhört. Also das heißt, ab 5 Jahren Approbation werden alle gleich gezählt für die KV. Das heißt, ob ich jetzt 5 oder 6 oder 10 Jahre oder 20 Jahre approbiert bin, macht dann keinen Unterschied.
Okay, also merke sozusagen, wo es überall bei anderen Stellen vielleicht nett ist, jünger zu sein. Es ist hier an dieser Stelle besser, älter zu sein. Ihr wollt ein hohes Approbationsalter, aber ab 5 Jahren ist es dann auch wurscht. Ist es denn immer so? Ich habe irgendwie jetzt auch im Hinterkopf, ich wollte mich mal als Supervisor melden. Es geht auch erst ab 5 Jahren Approbationsalter. Gibt es denn irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt, wo ein höheres Approbationsalter noch irgendein Thema ist? Oder ist man mit 5 sozusagen ausgewachsen und dann?
Ja, also momentan
stoppt die Zeitrechnung.
Genau, mit 5 Jahren ist man ausgewachsen. Genau, für Supervision gilt das Gleiche. Wenn man als Supervisorin arbeiten möchte, braucht man auch mindestens 5 Jahre Approbationszeit hinter sich. Genau, ich glaube, ansonsten fallen mir jetzt keine weiteren Sachen ein, wo das noch eine Rolle spielt.
Cool, das Vergleich mit den InterversionskollegInnen. Ich bin schon seit 15 Jahren nein, keine Ahnung. Okay, also ich habe jetzt meine Approbationsurkunde in den Händen. Was mache ich denn dann als nächstes?
Genau, als nächstes ist es so, dass man ab dem Datum der Approbationsurkunde Pflichtmitglied in der Psychotherapeutenkammer des jeweiligen Bundeslandes wird. Und man muss aber diese Mitgliedschaft dann auch anzeigen und einen Mitgliedschaftsantrag bei der Kammer stellen. Und dafür hat man nur 4 Wochen Zeit, nachdem man die Approbationsurkunde erhalten hat. Das ist ein wichtiger Faktor, das ist, glaube ich, auch in allen Bundesländern so. Innerhalb von 4 Wochen muss man sich bei der Kammer melden und dort eben auch die Mitgliedschaft anzeigen. Ansonsten dürfen die Kammern einen auch sanktionieren. Das können theoretisch Geldstrafen sein. Ja.
Okay. Ja, das klingt ja nicht so gut. Und was bringt mir das, in der Kammer Mitglied zu sein?
Ja, also die Kammern vertreten die Interessen der psychologischen PsychotherapeutInnen und Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen. Also es ist zum einen die berufliche, auch berufspolitische Interessensvertretung. Die Kammern bieten in der Regel auch Fortbildungen an. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist es, dass sie die Einhaltung der Berufspflichten überwachen. Und das ist schon auch eine Besonderheit durch die Kammergerichtsbarkeit. Das heißt, dass wir PsychotherapeutInnen uns unsere Berufsordnung selber schreiben dürfen, auch wenn es da ein paar gesetzliche Vorgaben gibt. Aber wir können im Prinzip entscheiden, wie ist der Beruf auszuführen. Und genau dafür sind auch die Landeskammern zuständig. Das heißt, die haben in der Regel einen Ausschuss zur Berufsordnung, der genau an dieser feilt und die verändert und anpasst und eben auch dann für die Einhaltung dieser Berufsordnung am Ende zuständig ist.
Cool, ich nick hier immer fleißig und jetzt fällt mir auf, wir sind hier ein Podcast, könnt ihr gar nicht sehen. Ja, also ich dachte gerade, war es denn dann auch die Kammer, die das Versorgungswerk in Berlin zum Beispiel durchgeboxt hat? Oder?
Ja, oder? Genau. Also die KammervertreterInnen haben das schon jahrzehntelang in Berlin versucht. Da gab es im Heilberufenkammergesetz immer noch diesen einen Satz, dass die PsychotherapeutInnen kein eigenes Versorgungswerk bekommen. Das war SPD-Agenda. Die wollten halt wollten immer dafür, also dass möglichst viele eben auch in der deutschen Rentenversicherung sind und nicht irgendwas extra machen. Und das hat jetzt tatsächlich im letzten Jahr dann geklappt, diesen Satz rausgestrichen zu bekommen. Und jetzt ist die Berliner Psychotherapeutenkammer dann auch nicht mehr die einzige Kammer in Deutschland, die kein Versorgungswerk haben darf. Und da sind wir in der Kammer jetzt auch gerade dran. Also ich bin da auch mit in dieser Kommission zum Versorgungswerk und wir schauen gerade, was wir da am besten machen. Also man könnte theoretisch ein eigenes Versorgungswerk gründen, das ist aber sehr aufwendig und wahrscheinlich auch zu teuer. Das heißt, momentan wird gerade danach geschaut, welchem Versorgungswerk in Deutschland, welchem man sich da am besten anschließen könnte.
Ah, wie cool. Ich dachte schon, als du angesetzt hast, dass du vorschlägst, dass wir noch eine Versorgungswerk-Folge machen. Könnte man sicher auch machen, weil ich glaube, für die Berliner ist das interessant. Ist noch nicht geplant, aber ich behalte es im Hinterkopf für euch.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut über das Versorgungswerk. Also ich habe mich sehr gefreut, als rauskam, dass wir ein Versorgungswerk haben werden. Und ich kenne auch KollegInnen, die sich echt extra anstellen haben lassen in anderen Bundesländern, um ins Versorgungswerk eintreten zu können und eben da geblieben sind, ne, an dem Versorgungswerk, auch wenn sie jetzt in Berlin arbeiten. Also total cool, dass wir jetzt auch eins haben. Dann danke ich dir jetzt schon mal stellvertretend dafür, dass du dich da auch mit eingesetzt hast.
Ja.
Okay, jetzt habe ich, also ich möchte Pflichtmitglied werden und du hast ja gesagt, da muss ich ja in Aktion treten. Ich bin zwar Pflichtmitglied, aber ich muss mich selbst anmelden. Und was muss ich dafür machen? Also ich melde mich bei der Kammer und was passiert dann?
Genau, also auch da muss ich wieder Sachen einreichen, ne? Die Approbationsurkunde, das ist quasi die Berufserlaubnis, dann den Fachkundennachweis und ja, das Abschlusszeugnis. Dann wollen sie auch nochmal die universitären Fachhochschulzeugnisse sehen. Das gehört damit rein. Gegebenenfalls Promotionsurkunde oder Habilitationsurkunde. Und natürlich muss man sich auch wieder identifizieren. In Berlin kann man sich in der Psychotherapeutenkammer auch persönlich die Anmeldung vornehmen. Das würde ich auch, glaube ich, eigentlich auch allen raten wollen, weil das einfach dann hat man schon mal da einen Fuß auch in die Tür gesetzt und mal gesehen, wo sitzen die eigentlich, wie sieht es da aus.
Ah, das ist voll schick. Das ist total schön.
genau. In Berlin haben wir eine sehr prominente Adresse der Kammer am Kurfürstendamm. Ich sag gleich dazu, weil das ja auch mal so ein Thema ist, was kostet das eigentlich?
Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist halt auf dem Kurfürstendamm, aber nicht irgendwo, sondern bei den ganzen krassen Designern, irgendwie Louis Vuitton oder so ist nebenan. Also deswegen kommt die Frage dann immer.
Genau. Ja. Also das hat auch eine lange Geschichte, dieser Standort. Da haben wir die Kammer hat da sehr günstigen Mietvertrag mit Quadratmeterpreisen, die in der Gegend sonst nicht mehr es so gibt. Das ist auch eine spannende Geschichte. Vielleicht für einen anderen Podcast über die Berliner Kammer mal. Vielleicht so viel. Das Haus gehört einer amerikanischen jüdischen Familie. Und da war der erste Besitzer, war eng befreundet mit einem Psychotherapeuten, der dort eben auch in dem Haus seine Praxis hatte und gearbeitet hat und gewirkt hat. Und diese Verbindung, obwohl die das damals sozusagen in die Wege geleitet haben, gar nicht mehr leben. Diese Verbindung konnte beibehalten werden und ist also auch geschichtlich interessant.
Voll die schöne Geschichte. Okay, danke schön. Okay, jetzt habe ich ja mich bei der Kammer dann angemeldet, habe mir den Punkt da angesehen, nein, just kidding, die schöne Kammer angesehen, vielleicht ist ja in den anderen Bundesländern auch schön und ich fand es auch wirklich sehr nett irgendwie. Die waren sehr freundlich, es war sehr, sehr ruhig, war schön.
Ja. Und man braucht keine Beglaubigungen, ne? Auch das kann man sich
Genau.
das wieder sparen. Man
Ah,
kann da die Originale
danke.
vorlegen und sie sich kopieren lassen. Also das ist auch vielleicht noch ein
Wir
Spartipp.
benennen den Podcast einfach um, der DGVT-Service-Podcast für SparfüchsInnen und SparfüchsInnen. Nee, das ist immer willkommen, Spartipps. Dankeschön. Genau, also ich habe jetzt als Pflichtmitglied bei der Psychotherapeutenkammer ja auch eine Fortbildungspflicht. Kannst du das auch noch mal kurz erklären?
Genau. Also wenn man eine vertragspsychotherapeutische Tätigkeit aufnimmt, in einer Praxis oder einer Klinik oder selbst niedergelassen, beginnt im Prinzip ab dem Zeitpunkt der Aufnahme dieser Tätigkeit die Fortbildungspflicht. Die wird immer in 5 Jahren gerechnet und man muss sozusagen jeweils in seinem 5-Jahres-Zeitraum 250 Fortbildungspunkte nachweisen. Ein Fortbildungspunkt entspricht so ungefähr einer UE à 45 Minuten. Das kommt noch ein bisschen drauf an. Und man kann einen großen Teil der Punkte über Intervisionsgruppen oder Qualitätszirkel erwerben. Die muss man eben jeweils anmelden. Genau, es lohnt sich also auch da, sich eine Intervisionsgruppe zu suchen und die anzumelden bei der Kammer, die Treffen zu dokumentieren. Genau, also das ist sozusagen eine Pflicht, das wird auch von der Kammer überwacht. Relevant ist das dann nachher vor allem auch für die kassenärztlichen Vereinigungen, die das dann teilweise abprüfen oder den Nachweis haben.
Naja, und
Genau.
vielleicht ist da auch gar nicht so uninteressant, fällt mir gerade ein, weil ich jetzt gerade in Elternzeit war, dass die dann nicht mitgezählt wird, ne? Also die Nachweispflicht verlängert sich dann, wenn man wegen der Elternzeit zum Beispiel oder auch wegen einer Krankheit oder so, ja, beurlaubt ist oder der Sitz ruht oder wie auch immer, dann verlängert sich die Nachweispflicht. Das fand ich auch nochmal voll gut. Da war ich kurz gestresst und da habe ich gemerkt, ach puh, das war ja gar nicht mitgezählt. Ich hätte nicht irgendwie hochschwanger auf einem Kongress stehen müssen.
Genau. Und im Prinzip kann man sich da so gut wie alles anerkennen lassen. Es muss halt, also es gehen halt immer Veranstaltungen, die eben für Fortbildungspunkte zertifiziert worden sind von den Kammern. Und dann, also auch wenn man in anderen Bundesländern eine Veranstaltung besucht, die von der Kammer, der dortigen Kammer zertifiziert ist, oder auch wenn man, keine Ahnung, eine Fortbildung besucht, die von der Berliner Ärztekammer zertifiziert ist, die gehen da alle mit rein.
Ja, es ist natürlich leichter, wenn man schon was Akkreditiertes nimmt, aber ich habe jetzt auch gelesen, weil ich eben gerade so eine Online-Fortbildung bei HES machen wollte, zu einem bestimmten Aspekt der Ecktherapie, habe ich gesehen, ah toll, man kann sich auch Veranstaltungen akkreditieren lassen, aber das ist dann eben immer so eine Frage, klappt das nicht und es kostet auch eine Gebühr. Also es ist kein Spartipp von uns, sondern eher so ein Nerd-Tipp, sagen wir mal so. Wenn du dein Nerd-Wissen vertiefen möchtest und dafür Fortbildungspunkte, dann musst du vielleicht ein bisschen Geld und Zeit investieren. Okay.
Ganz
Ja,
genau.
du hast ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit der Niederlassung. Wir werden da schon auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber vielleicht kannst du schon so ein Sneak Preview geben da drauf, wenn ich so liebäugle damit, in die Niederlassung zu gehen. Was sind denn die nächsten Steps auch so direkt nach der Approbationsprüfung?
Also das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist der Eintrag ins Arztregister. Der ist für alle notwendig, die später eine Kassenzulassung anstreben. Auch wenn man sich auf einem Kassensitz anstellen lassen möchte, braucht man einen Eintrag ins Arztregister. Das Arztregister wird bei den kassenärztlichen Vereinigungen des jeweiligen Bundeslandes geführt. Und der dauert oft auch ein bisschen was. Deshalb lohnt es sich auch hier nicht zu prokrastinieren, sondern das zeitnah zu machen. Also auch da braucht man die Approbationsurkunde für. Also ne, wenn man keinen Niederlassungswunsch hat, kann man natürlich sagen, okay, ich spare mir diesen Weg erst nochmal. Aber wie wir vorhin sagten, Approbationsalter ist halt auch so ein Thema. Der Eintrag ins Arztregister ist notwendig dafür und es schadet auch nicht, den sich schon mal zu holen.
Da stößt man sozusagen ein Türchen auf, das man sich offen lässt, auch wenn man es vielleicht gerade gar nicht plant mit der Niederlassung, ne, dann dann ist dieser Weg mir sozusagen schon mal eröffnet.
Mhm. So kann, genau.
Oder?
Genau. Ja, ist richtig. Genau. Was noch dazu gehört, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger für die Niederlassung, ist der Eintrag auf die sogenannte Warteliste der kassenärztlichen Vereinigung der eigenen Region. Weil das ein anderes Kriterium ist für die Auswahl einer Psychotherapeutin, die dann in der Nachbesetzung einen Sitz erhält. Also das neben dem Approbationsalter spielt auch die Wartezeit eine Rolle. Das ist etwas, was ich prokrastiniert habe, weil beziehungsweise keine Lust hat, jetzt auch noch dafür Geld auszugeben, den Eintrag in der Warteliste, weil sich die KVen auch jede Kleinigkeit bezahlen lassen. Und das heißt aber auch dann wieder, wenn ich dann mich um einen Kassensitz irgendwann auf einen bewerbe, dann wird geguckt, okay, wie lang ist das Approbationsalter und wie lange ist derjenige oder diejenige auf der Warteliste. Und das ist also auch so ein Step, den ich raten würde, kurz nach der Approbation gleich mitzunehmen. Das heißt, Pflichtmitgliedschaft in der Kammer klar machen, dann zur KV, Eintrag ins Arztregister und sich einfach mal auf die Warteliste setzen lassen.
Das cool.
Schadet nicht, kann einem aber später Ärger ersparen, wenn man dann wirklich sagt, jetzt will ich doch mal in die Niederlassung gehen.
Du hast es gerade schon so schön als so Take-Home-Message formuliert. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, hier, ihr könnt euch in die Shownotes rein vertiefen und dann einfach die Liste abklappern. Am besten in der Reihenfolge, weil eben manche Punkte aufeinander aufbauen, wie wir es jetzt gerade schon so in der Folge auch angerissen haben. Ne? Und dann ist der Weg sozusagen geebnet, wenn ihr euch doch bewerben wollt auf einen Kassensitz oder wie auch immer, wenn ihr eine vertragspsychotherapeutische Tätigkeit irgendwo aufnehmt, dann habt ihr quasi alles erledigt, was dafür erstmal wichtig ist. Okay, das klang jetzt so ein bisschen viel vielleicht auch. Oder auch nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, ob ihr gerade morgens fit und nach eurem ersten Kaffee diesen Podcast hört oder vielleicht abends nach 5 PatientInnen. Aber keine Sorge, egal wie es euch gerade damit geht, es gibt auf jeden Fall Unterstützung. Der Berufsverband, der bietet auf jeden Fall Beratungsangebote, auch speziell für die neu approbierten Kolleginnen. Und im Mitgliederbereich von der DGVT-BV findet ihr auch so Checklisten und Musterformulare und Leitfäden. Das könnt ihr alles nutzen. Und es gibt natürlich auch bei den Kammern, die ihr ja bezahlt, wie ihr gerade gehört habt, und da sowieso Pflichtmitglied werdet, auch oft so persönliche Beratungstermine im Angebot, sage ich jetzt mal. Die könnt ihr auch nutzen und die kosten auch nichts. Wieder unser letzter Spartipp für heute, glaube ich. Max, hat mir sehr Spaß gemacht.
Darf ich noch eine Sache hinzufügen?
Please.
Ich glaube, was auch noch eine gute Anlaufstelle ist, sind die regionalen DGVT-Landesgruppen. Das heißt, DGVT-Mitglieder sind ja dann in einem Bundesland auch diesen Landesgruppen zugeordnet, beziehungsweise können sich dort auch melden. In Berlin machen wir, ich sag mal so, alle 2-3 Monate auch eine kleine Veranstaltung, eine Online-Veranstaltung, wo auch teilweise so Fortbildungen oder so, ja, so kleinere Workshops oder sowas online stattfinden, die wir dann auch immer zertifizieren lassen. Und das ist einfach, ne, für die Vernetzung mit anderen approbierten KollegInnen aus der Region guter Ort. Viele machen auch so kleine Stammtische, viele Landesgruppen der DGVT. Und da kann man auch einfach mal so, ne, ohne jetzt groß an irgendwelche Stellen oder die Kammerjuristen oder sowas ranzutreten, viele Fragen auch einfach so mal schnell geklärt bekommen.
Das stimmt.
Eine schöne Einrichtung.
Da hast du voll recht. Auch so, also mir geht's zumindest bis heute auch immer wieder noch so, ich habe ja auch einen Kassensitz und trotzdem, obwohl der quasi gekauft und eingerichtet ist und ich darauf arbeite, habe ich immer wieder mal manchmal so dumme Fragen, ja, also mit denen ich mir sozusagen ein bisschen blöd vorkomme und wo ich nicht so gerne direkt an irgendeine offizielle Stelle rantreten möchte, sondern die erstmal gerne von einem Kollegen oder einer Kollegin beantworten lassen würde. Und dafür sind die Kammergruppen auch so toll. Da kann man wirklich einfach so schön niederschwellig auch mal nachfragen. Und was ich auch in Erinnerung habe, ist, dass es manchmal echt mit den Kassensitzen auch so ist, dass jemand sagt, hey, ich hätte voll Lust, an den DGVT-Kollegen oder Kolleginnen abzugeben. Wisst ihr jemanden, der gerade einen sucht? Habe ich auch schon bei solchen Treffen erlebt. Also Vernetzen hat ganz, ganz viele Vorteile und ist auch einfach schön. Ja, macht einfach auch Spaß. Danke, dass du das noch eingebracht hast. Genau, ja gut, dann danke ich dir. Und vielleicht wird es eine weitere Folge mit dir geben, dann zum Thema Versorgungswerk oder Mundharmonika spielen. Wir entscheiden uns noch kurzfristig.
Alles klar, sehr gerne.
Ciao, Marc, mach's gut.
Ciao, Janine.
Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narrock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.